Und damit herzlich willkommen und grüß Gott zu dieser Sendung, sagt Gregor Dornis. Wir blicken heute mal wieder ins theologische Wörterbuch und schlagen nach bei der menschlichen Seele. Und das tun wir natürlich nicht mit irgendeiner bildungsbürgerlichen Attitüde, sondern wir fragen ja immer und zuerst ganz, sagen wir es ruhig so, heilsegoistisch. Was ist die menschliche Seele, die ja schon im ganz profanen, nichtchristlichen Sprachgebrauch ebenso urmächtig und groß erscheinen kann, wie auch fragil und zart. Ja, welche Rolle, und da sind wir wieder ganz christlich, spielt sie für uns als Geschöpfe Gottes? Und vor allem, welche Rolle spielt sie in der Erlösung? Das alles sind gewiss nicht ganz einfache, aber eben richtig heilsrelevante Fragen. Und umso mehr freuen wir uns, mit dem Graubündner Generalvikar Monsignore Andreas Fuchs nun verbunden zu sein. Er ist Domherr, was anderswo auch Domkapitular im deutschsprachigen Raum heißt, des Bistums Chur. Nun haben wir ihn am Telefon. Grüße Gott und guten Abend, Domherr Fuchs.
Ja, grüß Gott.
Domherr Fuchs, egal wie sich Weltanschauungen oder kulturelle Zeiterscheinungen, Moden verändern, es gibt da manche Begriffe, die sind einfach unausrottbar, die sind unverwüstlich. Und in einer gewissen Hinsicht gilt das auch für die Seele, ob es da die allerorten verheißene Erholung für Leib und Seele ist, ob in zwielichtigen Fantasy-Blockbustern irgendwelche Engel ganze Seelenpools verschlingen oder ob es schlicht ein Verein tiergestützter Sozialarbeit ist, der sich dann Seelentröster nennt. Die Seele scheint am Ende irgendwie, Domherr Fuchs, keine Metapher zu sein, sondern eine Realität zu treffen, um die wir, eine Wirklichkeit, um die wir bei aller Unschärfe doch ziemlich genau und sicher wissen. Was ist die menschliche Seele? Das frage ich jetzt mal Sie, den Christen, Andreas Fuchs. Was können Sie mir, was würden Sie mir in aller Kürze antworten?
Am einfachsten würde ich antworten mit dem, was auch der JUKET sagt, der Jugendkatechismus, weil der meistens eine ziemlich einfache Sprache hat, das, was unseren Glauben ausmacht, auf ein paar prägnante Formulierungen bringt. Und da heißt es auch im Punkt 62, ist genau die Frage, was ist die Seele? Und da heißt es dann, die Seele ist das, was jeden einzelnen Menschen zum Menschen macht. Sein geistiges Lebensprinzip, sein Innerstes. Ich denke, soweit, das ist mir wahrscheinlich noch nicht einmal unbedingt spezifisch christlich. Damit könnten sich auch noch andere Gruppierungen damit einverstanden erklären. Die Seele bewirkt, sagt der JUKET weiter, dass der materielle Körper ein lebendiger, menschlicher Leib wird. Durch seine Seele ist der Mensch das Wesen, das ich sagen kann. Und jetzt kann man sagen, jetzt wird es dann ganz christlich und als unverwechselbares Individuum vor Gott steht. Oder anders gesagt, vielleicht noch auch vom Wort her, vom Lateinischen, anima, eben etwas animieren, heißt etwas, man sagt auch je nachdem, etwas beseelen, etwas beleben, etwas mit Leben erfüllen. Eben die Seele ist das, was meinem Leib das Lebensprinzip, das Leben gibt. Deshalb stirbt der Mensch ja auch dann, wenn sich die Seele vom Leib trennt, weil dann eben das Leben fehlt und dann fällt der Leib eben in sich zusammen. Aber eben vom Christlichen her ist es ganz wesentlich, der Mensch ist das Abbild Gottes und Ebenbild Gottes gestaltet und deshalb ist er ein unverwechselbares Individuum vor Gott. Es ist nicht einfach etwas vor Gott, sondern er ist jemand, er ist eine Person und das wird eben durch die Seele bewirkt.
Und wenn man dann, so wie ich das gerade gemacht habe, Christen fragt oder sich erkundigt, wie das denn so im Christentum aussehen könnte, was gibt es da für Vorstellungen von der Seele, für Gedanken, für Definitionen, da empfiehlt sich immer zunächst ein Blick in die Heilige Schrift, in die Bibel. Was können wir denn da so alles finden an Erwähnungen von Seele, menschlicher Seele?
Ja, das lohnt sich eben einen Blick in die Bibel und lohnt sich jeweils auch eben nicht nur die Sola Scriptura, sondern auch die heilige Überlieferung, die so schön auch im Katechismus der katholischen Kirche aufgeschrieben ist. Und da ist eben beide schön zusammen kombiniert, könnte man sagen, vor allem bei 362 und folgende. Da heißt es nämlich, die nach dem Bilde Gottes erschaffene menschliche Person ist zugleich körperliches und geistiges Wesen. Der biblische Bericht bringt das in einer sinnbildlichen Sprache zum Ausdruck, wenn er sagt, da formte Gott der Herr den Menschen aus Erde vom Ackerboden und blies in seine Nase den Lebensatem, eben die Seele. So wurde der Mensch zu einem lebendigen Wesen, das finden wir bei Genesis 2,7. Der ganze Mensch ist von Gott gewollt. Und dann, also eben, das ist mal so die Grundlage, könnte man sagen, von der Heiligen Schrift, ja, von wo wissen wir überhaupt, dass der Mensch eine Seele hat? Es genügt, die Bibel auf der ersten Seite aufzuschlagen, zweites Kapitel des Buchs Genesis, wo der Mensch den Lebensatem, eben das Leben bekommt, ein lebendiges Wesen wird, weil Gott ihm den Lebensatem, eben die Seele, einhaucht. Und dann, beim nächsten Punkt, wird das auch noch ein bisschen mehr ausgeführt, was dann damit Seele gemeint ist in der Heiligen Schrift oder gemeint sein kann. Da steht im Katechismus 363, in der Heiligen Schrift bedeutet der Ausdruck Seele oft das Leben des Menschen. Und dann werden auch noch zwei Bibelstellen angegeben, Matthäus 16, 25 und 26. Das heißt auf Deutsch, wer sein Leben retten will, wird es verlieren, wer aber sein Leben um meinetwillen verliert, wird es gewinnen. Auf Lateinisch steht da eben animam suam salvam facere, das heißt eben seine Seele, wer seine Seele retten will. Und bei Johannes 15, 13 sagt Jesus, es gibt keine größere Liebe, als wenn einer sein Leben für seine Freunde hingibt. Wiederum auf Lateinisch ist da das Wort anima auch gebraucht. Dann, einerseits in der Heiligen Schrift bedeutet der Ausdruck Seele oft das Leben des Menschen oder die ganze menschliche Person. Da wird angegeben Apostelgeschichte 2, 41. Die nun, die sein Wort annahmen, ließen sich taufen. An diesem Tag wurden ihrer Gemeinschaft etwa 3000 Menschen hinzugefügt. Auf Lateinisch eben diese 3000 Menschen wiederum das Wort anima gebraucht. Und dann fährt der Katechismus weiter, er bezeichnet aber auch das Innerste des Menschen und verweist auf die Bibelstelle Matthäus 26, 38, wo Jesus im Ölgarten betet, meine Seele ist zu Tode betrübt, bleibt hier und wacht mit mir. Oder auch Johannes 12, 27, jetzt ist meine Seele erschüttert. Eben im Innersten bin ich bedrängt, im Innersten, im Tiefsten bin ich erschüttert und betrübt. Also die Seele bedeutet in der Heiligen Schrift das Leben des Menschen, die ganze menschliche Person, das Innerste oder dann heißt es auch das Wertvollste an ihm, das, wodurch er am meisten nach dem Bild Gottes ist. Seele benennt das geistige Lebensprinzip im Menschen, eben das Wertvollste, wiederum zwei Bibelstellen, Matthäus 10, 28, wo Jesus warnt vor dem, der Seele und Leib ins Verderben der Hölle stürzen kann. Fürchtet euch nicht vor denen, die den Leib töten, die Seele aber nicht töten können, sondern fürchtet euch vor dem, der Seele und Leib ins Verderben der Hölle stürzen kann. Und bei Makkabäer, 2 Makkabäer 6, 30, das sind eben diese sieben Söhne, die ihr Leben hingeben, im Glauben an die Auferstehung und im Glauben an die Unsterblichkeit der Seele. Da heißt es, als man ihn zu Tode prügelte, sagt er stöhnend, der Herr mit seiner heiligen Erkenntnis weiß, dass ich dem Tod hätte entrinnen können. Mein Körper leidet qualvoll unter den Schlägen, meine Seele aber erträgt sie mit Freuden, weil ich ihn fürchte. Also eben das könnte man so mal sagen, das ist ein erster biblischer Befund, wo von der Seele gesprochen wird. Und ich denke, das, was für uns schon mal ein bisschen vorweggenommen auch das Wichtigste ist, durch die Seele heißt es da, wodurch er am meisten nach dem Bild Gottes ist. Wir sind nach dem Bild Gottes geschaffen und er hat uns eine Seele gegeben, die zur Liebe fähig ist und ebenso Gott, der die Liebe ist, ähnlich sein kann.
Sie haben eingeschaltet bei Radio Horeb und Radio Maria. Wir sind verbunden mit Domherr Andreas Fuchs aus dem Bistum Chur in der Schweiz und wir sprechen über die menschliche Seele, was sie denn überhaupt ist und was sie in uns auch bewirkt, was das auch mit der Gottebenbildlichkeit zu tun hat, haben jetzt einen Blick in die Bibel geworfen und mit dem Katechismus festgestellt und dementsprechenden Blick in die Heilige Schrift, dass eben die Seele oft Ausdruck einfach schlicht für das Leben, für das Innerste im Menschen ist, für das Wertvollste in ihm. Wenn wir jetzt auch auf die Tradition schauen, Domherr Fuchs, was finden wir da? Wie hat die Kirche das dann im Weiteren genauer präzisiert, ausdefiniert und verstanden?
Ja, sie hat einige Dinge auch zur menschlichen Seele gesagt. Vor allem hat sie gelehrt, dass jede Geistseele unmittelbar von Gott geschaffen ist. Das hat zum Beispiel Pius XII. In einer Enzyklika gesagt, in Humani Generis, oder auch Paul VI. Im Credo des Gottesvolkes. Einerseits eben, dass die Seele nicht von den Eltern kommt. Die Eltern bereiten dem Menschen, dem Kind, einen Leib, aber die Seele, die kommt direkt von Gott. Die wird unmittelbar von Gott geschaffen und auch, dass die Seele unsterblich ist. Das finden wir eben auch im Katechismus bei 366, beziehungsweise die Unsterblichkeit der Seele wurde auch im 5. Konzil im Lateran im Jahre 1513 festgelegt oder nochmals betont, dass da eben heißt, dass die Seele, die einerseits die Form des menschlichen Leibes ist, eben dem menschlichen Leib das Leben gibt und auch unsterblich ist. So hat auch Paul VI. In diesem schon erwähnten Credo des Gottesvolkes gesagt, wir glauben an den einen Gott, Vater, Sohn und Heiliger Geist, Schöpfer der sichtbaren Dinge, wie es diese Welt ist, auf der unser flüchtiges Leben sich abspielt, Schöpfer der unsichtbaren Dinge, wie es die reinen Geister sind, die man auch Engel nennt, und Schöpfer der unsterblichen Geistseele eines jeden Menschen. Das heißt, wir haben eine Seele, sie ist von Gott direkt geschenkt, sie ist unsterblich und es heißt dann auch, sie geht nicht zugrunde, wenn sie sich im Tod vom Leibe trennt und sie wird sich bei der Auferstehung von Neuem mit dem Leib vereinen.
Warum ist denn das, Domherr Fuchs, der Kirche so wichtig, dass zum Beispiel jemand wie Pius XII. Darauf nochmal eigens hinweisen musste, wollte, dass die Seele, die menschliche Seele unmittelbar von Gott geschaffen ist, also nicht aus dem menschlichen Zeugungsakt qua elterlicher Kraft hervorgebracht wird, sondern direkt von Gott erschaffen. Warum ist das der Kirche wichtig, nochmal zu betonen?
Ja, weil natürlich gut, meistens ist so, dass irgendwelche Irrlehrer da sind, die das Gegenteil behaupten und sich dann die Kirche nochmals für die wahre Lehre stark macht, nochmals betont, was die Kirche schon immer gelehrt hat, beziehungsweise vielleicht eben, wenn es neuere Fragen sind, zum Beispiel In-vitro-Fertilisation und so weiter, die es im ersten Jahrhundert nach Christus logischerweise noch nicht gegeben hat, dann prüft die Kirche diese Frage und gibt uns eben die Gewissheit im Glauben, was wir als Katholiken wirklich glauben, was die Lehre Christi wirklich ist. Dass die Seele unmittelbar von Gott geschaffen ist, ist wichtig, weil das auch zusammenhängt mit all dem, was die Seele ist. Das heißt, wenn sie von Gott geschaffen ist, dann hat sie auch von Gott einen Plan bekommen, eine Aufgabe bekommen. Dann hat sie eine Berufung bekommen. Unsere Seele ist berufen, nach dem Abbild Gottes zu sein. Und das spiegelt sich sicher im ganzen Menschen, in Leib und Seele, aber eben da die Seele die Form des Leibes ist, das, was dem Leib das Leben gibt, ist diese Gott-Ebenbildlichkeit eben vor allem darin, dass wir zur Liebe fähig sind. Das heißt, zur Liebe fähig sein, dass die Seele Kräfte hat, Vermögen hat, kann man auch sagen, Fähigkeiten hat, nämlich der Erkenntnis und der Liebe. Die Seele erkennt, sie ist dazu da, dass sie die Wahrheit erkennt. Gott ist die Wahrheit, der Wahre, der absolut Wahre. Und er hat den Menschen diese Fähigkeit gegeben, die Wahrheit zu erkennen, das Wahre zu erkennen, und er hat ihm auch den Willen gegeben, dieses Wahre dann zu befolgen, in die Tat umzusetzen, zu leben, das heißt, das Gute zu tun. Und das Gute tun, das Gute wollen, heißt eben lieben, wie der heilige Thomas von Aquin und die Theologie sagt. Gutes Wollen bedeutet lieben. Ich erkenne durch meine Vernunft, eben diese Seelenkraft der Vernunft, erkenne ich das Wahre und tue ich durch die Seelenkraft des Willens das Gute. Dazu ist die Seele da. Und wenn das eben nicht von Gott geschaffen wäre, dann wäre das auch einfach etwas, das so in unserem Bereich liegt, beziehungsweise das wir aus uns selber hervorbringen könnten. Gott hat uns aber zur ewigen Glückseligkeit, eben zur Gott Ebenbildlichkeit geschaffen, und das können wir nicht einfach so aus dem Hut hervorzaubern, sondern dazu hat er uns die Taufe geschenkt, beziehungsweise seine Gnade, sein göttliches Leben. In der Taufe hat uns Glaube, Hoffnung, Liebe geschenkt, als Gaben geschenkt, die wir dann auch ausüben sollen, leben sollen. Er hat uns die Gaben des Heiligen Geistes, die sieben Gaben des Heiligen Geistes geschenkt, dass wir gestärkt werden, dass wir eben fähig werden, auch unser Ziel, unser Ursprung zu erreichen. Gott hat uns geschaffen, er hat uns aber auch für ihn erschaffen. Das ist eigentlich das erste Ziel, die Ehre Gottes, die Verherrlichung Gottes, dass wir dann zu ihm gelangen, das ewige Heil erlangen. Und wenn das eben, wenn die Seele nicht unbedingt von unmittelbar von Gott geschaffen wäre, sondern einfach irgendwie ein bisschen so per Zufall entstanden wäre, dann hätte sie auch nicht dieses ewige Ziel, diese Berufung, diese himmlische Berufung, wie der Apostel Petrus und Paulus auch sagt, eben ich strebe nach dem himmlischen Ziel, nach der himmlischen Berufung. Die hat Gott uns geschenkt, weil er uns unsere Seele geschenkt hat.
Wir sprechen in dieser Sendung über die menschliche Seele und fragen dazu drum Herr Andreas Fuchs aus Chur in der Schweiz ein bisschen aus. Er ist regionaler Generalvikar für Graubünden. Drum Herr Fuchs, es ist schon am Anfang der Sendung kurz von der Seele Christi auch die Rede gewesen. Dieses Geheimnis der Seele, dem kommen wir vielleicht auch über den zentralen Knotenpunkt sozusagen des christlichen Glaubens dorthin, Jesus Christus. Es gab, als man sich in der alten Kirche so Gedanken gemacht hat, na, wie geht denn das mit Christus, wahrer Gott, wahrer Mensch? Wie ist das mit dieser göttlichen Person, die da Mensch geworden sein soll? Und wie ist das jetzt mit der Seele bei diesem Christus? Er ist ja eigentlich schon der Logos, die zweite göttliche Person, die da Fleisch angenommen hat. Da hat man sich vorgestellt, da gibt's nicht so wirklich Platz für die Seele. Die Kirche hat aber gesagt, doch, diesen Platz gibt es sehr wohl in Christus. Der hat eine menschliche Seele. Vielleicht können Sie uns da in diese Hintergründe mal ein bisschen einführen und auch sagen, was das für unseren Glauben bedeutet.
Ja, es gab natürlich eben, oder es gibt auch heute noch immer wieder mal Personen, die es meinen, besser zu wissen als Jesus selber oder als die Kirche, die von ihm den Auftrag und die Vollmacht erhalten hat, das Wort Gottes verbindlich auszulegen. Je nachdem eben, weil, ich habe zwar schon vorher gesagt, die Seelenkräfte sind Vernunft und Wille. Wir können die Wahrheit erkennen und das Gute tun, aber wir wissen aus eigener Erfahrung, dass das nicht immer so ganz einfach fällt. Das heißt, wir können auch irren und wir sind auch fähig, eben nicht das Gute in sich zu tun, sondern nur das Gute, das wir für gut halten, also das in sich Schlechte auch zu tun. Das heißt, in Bezug nun auf die menschliche Seele Christi gab es auch jemanden, das war der Apollinaris von Laodicea, der behauptete, so können wir es auch nachlesen im Katechismus bei 471, dass in Christus das Wort an die Stelle der Seele oder des Geistes getreten sei. Es ist irgendwo noch interessant, dass also diese komischen Lehren oder die Irrlehren, also die falschen Lehren über Christus und seine Kirche, über unseren Glauben, die tönen immer meistens sehr fromm eigentlich. Das heißt eben, so wie man, tönt doch fromm, wenn man sagt, ja, an die Stelle der Seele, eben Seele, das ist irgendwie so ein bisschen menschlich, ist bei Christus das Wort, eben der Logos getreten, das tönt viel erhabener, viel schöner, oder eben auch solche, die da gesagt haben, Christus hat nicht wirklich Fleisch angenommen, weil eben das Fleisch, das ist so, das ist verdorben und so weiter. Aber nicht alles, was fromm tönt, ist es wirklich auch. Nicht alles, was irgendwie so den Anschein von Frömmigkeit hat, ist wirklich die Wahrheit. Deshalb muss man immer sehr klar unterscheiden, beziehungsweise sich eben an die Lehre der Kirche, die uns die Lehre Christi verkündet, halten. Und so sagt dann auch die Kirche gegenüber dieser Behauptung, dass Christus keine Seele, keine menschliche Seele hatte, gegenüber diesem Irrtum hat die Kirche bekannt, dass der ewige Sohn auch eine vernunftbegabte menschliche Seele angenommen hat. Und wichtig ist das, weil Christus sicher, er ist wahrer Gott und er bleibt wahrer Gott. Die Heiligen sagen, er blieb das, was er ist und hat angenommen, was er nicht ist oder was er nicht war. Das heißt eben, er blieb Gott und hat die menschliche Natur angenommen. Eine wahre menschliche Natur, so wie wir sie eben auch haben, beziehungsweise so wie wir sie hatten, damals, als Gott uns in Gerechtigkeit und Heiligkeit im ersten Menschen geschaffen hat. Also eben, Jesus hatte eine menschliche Natur, er war in allem uns gleich, außer der Sünde. Die Sünde, die gehört nicht zur menschlichen Natur. Gott hat uns ohne Sünde erschaffen. Der Mensch hat nachher seine Seelenkräfte, hat seine Freiheit missbraucht und ist dann, hat eben gesündigt. Aber Jesus ist eben wahrer Gott und wahrer Mensch. Und zum wahren Menschsein gehört, dass man einen Leib und eine Seele hat. Deshalb ist es auch wichtig, dass Christus einen Leib und eine Seele hat. Sonst hätte er nicht wirklich eben die menschliche Natur angenommen. Und interessant ist eigentlich auch, man sagt ja auch so Lex orandi, Lex credendi, das heißt, das Gesetz des Betens ist das Gesetz des Glaubens oder der Glaube drückt sich im Beten aus. Jene, die das Gebet des Engels von Fatima kennen oder die Gebete des Barmherzigkeitsrosenkranzes, saugen das quasi wie automatisch auch auf, verwenden das, wenn sie eben beten, Heiligste Dreifaltigkeit, Vater, Sohn und Heiliger Geist, ich opfere dir auf den kostbaren Leib und das Blut, die Seele und die Gottheit unseres Herrn Jesus Christus. Und ebenso auch im Barmherzigkeitsrosenkranz, ewiger Vater, ich opfere dir auf den Leib und das Blut, die Seele und die Gottheit deines über allen geliebten Sohnes. Und die Kirche lehrt ja auch, in der Eucharistie ist eben Leib und Blut, Seele und Gottheit, eben der ganze Christus enthalten. Also wenn man mit der Kirche betet, mit der Kirche glaubt eben, dann ist man irgendwie ganz automatisch da drin und merkt dann auch, wenn da einer kommt und etwas anderes behauptet, da stimmt etwas nicht.
Also nicht nur unser Leib in Anführungszeichen ist erlösungsbedürftig, sondern der ganze Mensch ist erlösungsbedürftig und insofern musste also Christus auch eine menschliche Seele haben. Habe ich das richtig verstanden?
Wir Menschen haben als Person, als menschliche Person gesündigt. Und Leib und Seele müssen erlöst werden und deshalb hat Jesus eben wirklich, oder sonst könnte man nicht sagen, wenn er nur einen Leib angenommen hätte und nicht auch eine Seele, ja, das ist nicht die menschliche Natur, unser Leib, sondern zur menschlichen Natur gehört Leib und Seele. Unsere menschliche Person besteht aus Leib und Seele. Die Engel haben keinen Leib, aber wir als Menschen haben einen Leib. Und nur der Leib, ja, das ist nur eben, ist nur Haut und Knochen und kein lebendiges Wesen, eben dem fehlt der Lebensatem.
Das war Teil 1 unserer Betrachtungen zum Thema, was ist die Seele, die menschliche Seele, hier im Katechismus bei Radio Horeb. Wir waren im Gespräch mit dem Churer Domherrn Monsignore Andreas Fuchs, seines Zeichens Generalvikar für Graubünden im Bistum Chur. Und diese Frage, was es mit der Seele auf sich hat, das ist eine Frage, die wir auch am Donnerstag weiter besprechen werden, dann am kommenden Donnerstag um 16.30 Uhr im Katechismus mit Monsignore Andreas Fuchs. Alles Gute und Gottes Segen wünscht Ihnen Ihr Gregor Dornis.